Radio SRF.
Der neue nordkoreanische Atomtest empört die Welt. Der Sprengsatz war ein Drittel so stark wie seinerzeit die Hiroshima-Bombe. Weg mit den Steuertricks. Nun will die OECD internationale Firmen an die Kandare nehmen. Große Preisunterschiede. Nachahmemedikamente sind in der Schweiz doppelt so teuer wie im benachbarten Ausland. Schließlich, der Papst geht und das sei gut so.
Ich finde das hervorragend, weil er damit die Türe geöffnet hat, dafür, dass auch zukünftige Päpste den Gedanken an sich heranlassen und nicht sagen, ein Papst muss bis zum Tod durchhalten.
Das Tagesgespräch mit dem Theologen und Papstkenner Eberhard von Gemmingen um eins. Am Mikrofon ist Simon Loi, ich wünsche Ihnen einen guten Mittag. Es gab internationale Warnungen, doch die nützten nichts. Letzte Nacht hat Nordkorea einen Atombombentest durchgeführt. Es ist bereits der dritte Test des Staates, der wegen seiner Rüstungspolitik international geächtet und mit Sanktionen belegt ist. Urs Morf berichtet.
3 Minuten vor Mittag war es in Nordkorea, als Erdbebenmessstationen auf der ganzen Welt dort ein ungewöhnliches seismisches Ereignis registrierten, also ein von Menschenhand ausgelöstes Erdbeben von der Stärke 4,9 auf der Richterskala. Kurz darauf verkündeten die staatliche Nachrichtenagentur und ein triumphierender Fernsehsprecher, man habe mit Erfolg unterirdisch einen atomaren Sprengkopf explodieren lassen. Geschwollen, sagte der Sprecher, das stärke die vaterländische Verteidigung gegen den US-amerikanischen Feind. Unterdessen haben ausländische Experten aufgrund der Bebendaten ausgerechnet, dass die gezündete Bombe ungefähr ein Drittel der Sprengkraft von derjenigen gehabt hat, die 1945 Hiroshima in Schutt und Asche gelegt hatte. Besonders besorgniserregend ist, dass Nordkorea behauptet, erstmals einen sogenannten miniaturisierten Sprengkopf getestet zu haben. Miniaturisiert bedeutet, dass der Sprengkopf bei gleicher Zerstörungskraft viel kleiner und leichter wäre als die relativ primitiven Bomben, die Nordkorea 2006 und 2009 ausprobiert hatte. Und damit wäre die neue Bombe geeignet, um sie mit einer Langstreckenrakete auch auf sehr weit entfernte Ziele zu schießen, selbst solche an der amerikanischen Westküste. Ob Nordkoreas Behauptungen stimmen, werden ausländische Experten noch überprüfen müssen. Aber falls sie stimmen, so ist das Land bei seiner atomaren Aufrüstung einen gefährlichen Schritt weitergekommen. Dass Nordkorea den Test genau jetzt durchführt, ist in zweifachem Sinn als Trotzreaktion zu verstehen. Zum einen auf die internationalen Sanktionen, die die UNO letzten Monat über Nordkorea verhängt hatte, als Strafe für den Test einer Langstreckenrakete im Dezember. Zum anderen ist er aber auch eine Ohrfeige für die Regierung in Peking, weil er ausgerechnet während der Feiern zu Chinas traditionellem Mondneujahr stattfindet. Denn Nordkorea ist empört über seinen einzigen Verbündeten. Empört, weil dieser letzten Monat die UNO-Sanktionen nicht mit dem Veto verhindert oder sich wenigstens der Stimme enthalten hat, sondern diese sogar ausdrücklich gebilligt hat.
Über die Konsequenzen dieses Tests sprechen wir gleich nach den Nachrichten heute mit Christoph Studer.
Internationale Großkonzerne müssten künftig gerechter besteuert werden. Das fordert die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, in einem Bericht. Heute würden viele Großkonzerne ihre Gewinne und Kosten so auf ihre einzelnen Standorte verteilen, dass die Steuerbelastung insgesamt möglichst tief ausfalle. Dies müsse künftig verhindert werden, fordert etwa der Chef der Abteilung Steuerpolitik bei der OECD. Auch Steuerprivilegien für Unternehmen, wie sie beispielsweise in der Schweiz üblich seien, müssten bekämpft werden. Die Wechselkurse zwischen den Währungen sollen von den Märkten bestimmt werden. Dieses Bekenntnis zu freien Wechselkursen haben die G7-Länder in einer gemeinsamen Erklärung abgegeben. Allerdings hat das G7-Mitglied Japan in jüngster Zeit den Wechselkurs des Yen geschwächt mit seiner radikalen Lockerung der Geldpolitik. Damit versucht die neue japanische Regierung, die eigenen Exporte anzukurbeln. Am Wochenende sollen nun in Moskau die Finanzminister und Notenbankpräsidenten der G20-Staaten über die Wechselkursproblematik beraten. Die Preise in der Schweiz sinken weiter. Im Januar war die Jahresteuerung negativ mit minus 0,3%. Billiger wurden insbesondere die Importgüter, deren Preise um 1,5% zurückgingen. Inlandgüter verteuerten sich leicht um 0,2%. In der Schweiz sind Generika fast doppelt so teuer wie im europäischen Ausland. Zu diesem Schluss kommt eine Studie im Auftrag des Krankenkassenverbandes Santé Suisse und der Pharmaindustrie. Bei den Originalpräparaten, für die noch ein Patentschutz besteht, beträgt die Differenz 12%. Die Pharmaindustrie begründet die großen Preisunterschiede bei den Generika mit höheren Lebenshaltungskosten und dem besseren Versorgungssystem in der Schweiz. Santé Suisse bezeichnet die Preisunterschiede als zu hoch. Die vom Bundesrat getroffenen Maßnahmen müssten schnell umgesetzt werden. Auf den Schweizer Straßen wurde letztes Jahr 76.000 Mal der Fahrausweis entzogen, praktisch gleich häufig wie ein Jahr zuvor. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Straßen. Deutlich weniger Ausweise mussten wegen zu schnellen Fahrens abgegeben werden. Markant zugenommen haben hingegen die Fälle, bei denen während der Fahrt Telefonnummern gewählt oder Navigationsgeräte programmiert wurden. Die meisten Ausweisentzüge sind weiterhin bei den 20- bis 29-Jährigen zu verzeichnen. Fast ein Drittel aller Entzüge fielen in diese Kategorie. Der Grossverteiler Coop entfernt ein Lasagne-Fertigprodukt aus den Geschäften. Laut Coop handelt es sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme. Das Produkt stamme vom gleichen Hersteller, der auch nach Großbritannien geliefert habe. In diesen Produkten ist in Großbritannien Pferde statt Rindfleisch festgestellt worden. Beim Konkurrenten Migros hieß es, das Unternehmen habe nicht reagieren müssen. In Syrien haben Widerstandskämpfer nach eigenen Angaben einen Militärflugplatz östlich der Stadt Aleppo erobert. Der Flugplatz sei seit Wochen vom Widerstand belagert worden. Auch die Autobahn, die Aleppo mit den weiter östlich gelegenen Ölfeldern verbindet, sei unter der Kontrolle der Rebellen. Starke Schneefälle haben in weiten Teilen der Schweiz für schwierige Verkehrsverhältnisse gesorgt. Vor allem am frühen Morgen kam es nach Unfällen zu zahlreichen Behinderungen auf den Straßen. Allein im Kanton Bern kam es seit gestern Abend zu über 80 Unfällen. 16 Personen seien dabei verletzt worden, teilt die Berner Kantonspolizei mit.
1, 2, 3, letzte Chance, vorbei. Welche internationalen Folgen hat der dritte Atomwaffentest Nordkoreas? Dann 0. Franken, Euro, Dollar, steuerbaren Gewinn machen gewisse Großkonzerne, die weltweit Geschäften. Nun soll es diesen Steueroptimierern an den Kragen gehen. 100%, so viel mehr bezahlen wir hier in der Schweiz für Generika als zum Beispiel in Deutschland. Warum eigentlich? Schließlich Atchbatch. Warum sich Gemeinden und Kantone ums aktuelle Raumplanungsgesetz futieren?
Das Bundesgericht hat das entschieden und 10 Jahre später war das Gebäude immer noch nicht abgebrochen.
Und warum mit dem neuen Gesetz plötzlich alles besser werden soll. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.406 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,29 gehandelt, der Dollar zu 91,64 Rappen. Das Wetter: im Norden ist es meist bewölkt und ab und zu fällt Schnee, am häufigsten in den Voralpen. Die Höchstwerte liegen um 0 Grad. Vom Südwallis über das Tessin bis Südbünden ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Im Tessin steigt die Temperatur auf 5 Grad. Morgen Mittwoch gibt es im Norden ein Gemisch aus Sonne, Wolken und nur noch einzelnen Schneeschauern. In den Alpen wird es zeitweise und im Süden ziemlich sonnig. Die Temperatur im Norden um 0 und im Süden mit starkem Nordföhn bis zu 10 Grad. Am Donnerstag liegt über dem Flachland zunächst Hochnebel, sonst dominiert die Sonne.
Syrien Rendezvous, die Zeit 12.39 Uhr. Der nordkoreanische Atomtest löst weltweit heftige Reaktionen aus. Viele Länder verurteilen ihn aufs Schärfste. Bei mir im Studio ist nun Fredrik Steiger. Er ist spezialisiert aufs Thema internationale Beziehungen. Fredrik Steiger, ist dieser Atomtest nun eine Bedrohung für den internationalen Frieden?
Zumindest im Moment würde ich das noch für übertrieben halten, aber er erhöht natürlich ganz beträchtlich die regionalen Spannungen in Ostasien und diese Spannungen sind ohnehin im Moment hoch. Man erinnert sich an den Streit oder die mehreren Streitigkeiten um Inselgruppen in dieser Gegend. Man erinnert sich auch daran, dass Japan seit kurzem eine neue nationalistische Regierung hat, dass China eine neue, noch unerfahrene Regierung hat und all das trägt in dieser ganzen Gegend ohnehin zu einem hohen Maß an Unsicherheit bei.
Wie gefährlich ist denn Nordkorea nach diesem jüngsten Test?
Es gibt zum einen die politische Gefährlichkeit, ein Regime, das wider alles internationale Recht, wider alle Warnungen, Beschwörungen und auch gutes Zureden von Freunden wie China einen Atomtest und Raketentest nach dem anderen durchführt. Ein solches Regime ist grundsätzlich mal hochgefährlich. Man kann ihm zutrauen und muss ihm zutrauen, dass es fast alles tun wird, um seine Macht zu erhalten. Militärisch gesehen ist diese Gefahr noch etwas geringer im Moment zumindest, ist Nordkorea nicht in der Lage, beispielsweise gezielt Atombomben etwa gegen die USA abzuschießen.
Warum denn noch nicht?
Für eine echte Atommacht braucht es im Grunde zwei Dinge. Es braucht erstens atomare Sprengköpfe und es braucht Raketen, die diese transportieren können. Diese beiden Technologien muss man, wie gelegentlich gesagt wird, muss man verheiraten miteinander, also zusammenbringen. Das heißt, der Sprengkopf muss möglichst klein sein, damit er von einer Rakete transportiert werden kann. Und da hat Nordkorea wahrscheinlich jetzt mit diesem dritten Atomtest durchaus Fortschritte gemacht. Es ist allerdings noch nicht am Ziel, wird es wohl jahrelang noch nicht sein. Aber schon die Tatsache, dass Nordkorea Atombomben hat, wenn auch möglicherweise nicht sehr elaborierte. Und es hat auch Raketen, wenn auch nicht sehr präzise. Allein diese Tatsache sorgt natürlich für ein Gefühl der Bedrohlichkeit.
Fredrik Steiger, was bedeutet dieser dritte Test für das Verhältnis Nordkorea-China? Der Test muss ja eine Provokation sein, auch für China.
Das ist in der Tat so. China hat ja auch bereits höchst empört reagiert. Es wird möglicherweise auch bereit sein, neue Sanktionen zu beschließen gegen Nordkorea. Auf der anderen Seite ist China zugleich das einzige Land, das wirklich dem Regime in Nordkorea Daumenschrauben anlegen könnte, indem es beispielsweise seine Hilfe einstellt. Das Regime in Nordkorea hängt am Tropf von China. Aber wenn diese Hilfe eingestellt würde, würde das Regime zwar tatsächlich vermutlich in kürzester Zeit stürzen, aber das hätte auch enorme Konsequenzen, humanitäre, politische und strategische. Und ich glaube nicht, dass China im Moment bereit ist, diese Risiken einzugehen und das Regime wirklich fallen lassen wird.
Zum Schluss ganz kurz, dass die internationale Gemeinschaft den Test scharf verurteilt, das ist ja das eine. Sanktionen gibt es schon gegen Nordkorea. Was können denn die anderen Länder noch tun nach diesem Test?
Kurz gesagt, relativ wenig. Der Handlungsspielraum ist einfach beschränkt. Neue Sanktionen nützen nicht viel, weil die Wirtschaftsbeziehungen ohnehin limitiert sind. Eine weitere Ächtung ist fast nicht möglich und ein militärischer Angriff an der Grenze zu China gegen seinen Schützling ist einfach praktisch undenkbar. Also es stellt sich im Grunde die Frage, wie kann man dieses Regime in Nordkorea irgendwie wieder in Verhandlungen einbinden und versuchen, auf einen friedfertigeren Weg zu bringen.
Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Fredrik Steiger. Hokus Pokus Verschwindibus. Diese Zauberkunst beherrschen multinationale Firmen bestens, wenn es darum geht, Gewinne verschwinden zu lassen, mit dem Ziel, keine Steuern zu zahlen. Mit legalen Tricks werden Einnahmen mit Ausgaben verrechnet und so lange zwischen verschiedenen Ländern hin und her verschoben, bis für die Steuerbehörde kaum mehr etwas übrig bleibt. Doch mit diesem Hokus Pokus Verschwindibus soll schon bald Schluss sein. Das ist das Ziel der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Aus Paris, Rudi Mäder.
Starbucks, Apple, Google, Amazon, all diese Firmen sind, jede auf ihre Art, Weltmeister in der Disziplin der Steueroptimierung. Starbucks erzielte zum Beispiel während 15 Jahren keinen steuerbaren Gewinn in Großbritannien. Im Klartext, multinational tätige Firmen nutzen die Infrastruktur eines Landes, machen dort gute Geschäfte, zahlen jedoch im Extremfall keinen einzigen Steuerfranken. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD in Paris, will nun diese Steuerakrobatik stoppen. Der Chef der Abteilung Steuerpolitik der OECD, Pascal Saint-Amand, meint, gewisse multinationale Unternehmen hätten einen Steuersatz von 4 oder 5%.
certaines sociétés très ouvertes à l'international ont des taux effectifs d'imposition très faibles, 4-5%. Et donc voilà, ça crée un problème politique.
Nun ist die Schweiz dafür bekannt, dass sehr viele Firmen hier ihren Steuersitz haben und hier für ihre im Ausland erzielten Gewinne nur sehr wenig Steuern zahlen. Das ist der EU schon lange ein Dorn im Auge und auch die OECD lehnt diese Praxis ab. Doch Pascal Saint-Amand betont, der Kampf gegen die Verschiebung von Gewinnen in Steueroasen, Profit Shifting genannt, richte sich nicht speziell gegen die Schweiz.
D'abord, c'est pas un problème suisse. Donc la Suisse là, pour le coup, n'est pas en danger ni même ne fait l'objet d'une attention particulière.
Die Schweiz könne im Gegenteil auch Opfer dieser Steuervermeidungspraxis werden. Ein weit verbreiteter Trick sind sogenannte Lizenzboxen. Die Filiale eines multinationalen Unternehmens, zum Beispiel in Deutschland oder Großbritannien, zahlt dem in einem Steuerparadies domizilierten Mutterhaus hohe Gebühren für die Nutzung des Markennamens. Die Filiale zieht dann diese Lizenzgebühren als Ausgaben vom Gewinn ab, dieser schrumpft in Großbritannien oder Deutschland praktisch auf null und fast der gesamte Gewinn fällt im Steuerparadies an. Wie erreicht man nun, dass alle mit gleich langen Spießen kämpfen? Die Nichtregierungsorganisation Tax Justice Network schlägt vor, multinationale Konzerne als Einheit zu besteuern. Der Gesamtgewinn würde dann den einzelnen Ländern zugeordnet, proportional zur Geschäftstätigkeit in diesen Ländern. Doch die OECD glaubt nicht, dass dieser Weg politisch rasch genug zum Ziel führt. Sie will nun bis zum Juni einen Aktionsplan ausarbeiten und abklären, an welchen Schrauben der komplizierten internationalen Steuermaschine man drehen muss, welche Abzugsmöglichkeiten man zum Beispiel streichen muss, damit multinationale Unternehmen normal ihre Steuern zahlen und kein Unternehmen einen Vorteil hat.
Der Kampf gegen Firmen, die alles tun, um möglichst nirgends Steuern zu bezahlen, dieser Kampf richte sich nicht speziell gegen die Schweiz, sagt die OECD. Priscilla Imboden von der SRF-Wirtschaftsredaktion, kann die Schweiz nun aufatmen?
Nein, das kann sie nicht. Die Schweiz ist als Standort von zahlreichen internationalen Konzernen direkt betroffen und der Bericht ist deshalb sehr wichtig.
Inwiefern betrifft es denn die Schweiz doch?
Die Schweiz ist seit längerem unter Beschuss der EU wegen Steuerpraktiken, die sie hat für Konzerne, dass zum Beispiel die Auslandgewinne nicht oder kaum besteuert werden. Das wird kritisiert und diese Kritik, die bestärkt jetzt die OECD. Und die OECD, sie geht sogar noch weiter, sie kritisiert auch die Möglichkeit, Lizenzeinnahmen gesondert zu besteuern, wie wir im Bericht gehört haben. Das wird in Holland praktiziert und wird in der Schweiz als Weg gesehen, um die Steuern EU-kompatibel zu gestalten. Mit diesem Bericht erscheint dieser Weg als nicht begehbar.
Und wie geht es nun praktisch weiter?
Dieser erste Bericht ist nur der Anfang des Prozesses. Konkrete Vorschläge sollen folgen, und zwar schon bald, im Juni, an einem Treffen der OECD. Die Organisation will also vorwärts machen. Die Schweiz, sie arbeitet mit, sie ist in allen Gremien präsent. Sie wird Zugeständnisse machen müssen, aber ihr Ziel ist es, also ihre Strategie geht dahin, zumindest gleiche Spielregeln für alle im Steuerwettbewerb zu erreichen.
Vielen Dank für diese Informationen, Priscilla Imboden. In 12 Minuten ist es 13 Uhr. Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Sie enthalten die gleichen Wirkstoffe wie Originalmedikamente. Sie heißen aber anders und sind günstiger. Generika. Um Kosten zu sparen, sollten Patientinnen und Patienten deshalb möglichst Generika schlucken, heißt es in der Politik immer wieder. Doch jetzt zeigt der neueste Vergleich mit den Medikamentenpreisen im Ausland, ausgerechnet die Generika sind in der Schweiz immer noch massiv teurer. Warum das? Philipp Meyer.
Zwar sind die Preise verschiedener Medikamente in der Schweiz in den letzten Jahren eher gesunken. Dies, weil die Politik und die Krankenkassen Druck auf die Pharmaindustrie ausgeübt haben. Doch dies betrifft hauptsächlich die patentgeschützten Medikamente. Im vergangenen Jahr wurden diese Produkte 5% billiger. Ganz anders die Generika. 100% Preisunterschied zu Deutschland, Holland, Dänemark oder Österreich wurden hier festgestellt. Und das bei Produkten, für die die Pharmafirmen kaum Forschungskosten hatten. Das stört auch Christoph Meyer, Direktor des Krankenkassenverbandes Santé Suisse. Denn die Krankenkassen wünschen sich, dass die Kunden vermehrt auf Generika umsteigen würden. Damit könnte man die steigenden Gesundheitskosten dämpfen. Ein Teil des Preisunterschiedes ließe sich zwar rechtfertigen, sagt Meyer, weil die Behörden den Import für Generika massiv behindern würden.
Bei den Generika gibt es sehr viele auch Handelshemmnisse und Handelshindernisse, was überhaupt als Generika zugelassen oder definiert wird. Wir sind der Meinung, da kann noch sehr viel getan werden.
Dennoch, doppelt so hohe Preise seien auf keinen Fall gerechtfertigt. Auch nicht mit den höheren Lebenshaltungskosten in der Schweiz. Thomas Kuini, Chef der Branchenorganisation Interpharma, wehrt sich zwar gegen den Vorwurf, dass die Pharmaindustrie die Schweizer Patienten schröpfe, aber er räumt ein, dass der Preisunterschied bei den Generika schon sehr hoch sei. Allerdings müsse man berücksichtigen, dass die Schweizerinnen und Schweizer auch bei den Ersatzprodukten höhere Qualitätsansprüche hätten als die Dänen oder die Deutschen. Die Aldi-Mentalität, wie er sie nennt, habe aber Folgen.
Ich sehe in diesen Ländern vermehrt, dass ein Patient 3 oder 4 Mal im Jahr auf ein anderes Medikament umgestellt wird, weil ein anderes wieder billiger ist. Und das entspricht schlicht nicht unserem schweizerischen Qualitätsanspruch.
Auch nicht, dass zum Teil plötzlich Medikamente fehlten, weil der Hersteller bankrott gegangen sei. Santé Suisse-Direktor Christoph Meyer will aber nicht aufgeben. Bisher sei auch deshalb wenig Hilfe gekommen, weil die Generika in der Schweiz nur etwa 15% des Gesamtmarktes ausmachten. Die Preisvergleiche bei den patentgeschützten Medikamenten, die es nun seit 4 Jahren gäbe, hätten mitgeholfen, dass die Originalpräparate im vergangenen Jahr 5% günstiger geworden seien. Denselben Effekt erhofft sich Meyer nun auch bei den Generika.
Philipp Meyer, wie die ganze Sendung on air und im Netz unter srf.ch/rendezvous. Neue Häuser weit außerhalb der Dörfer, lockere Einfamilienhausgürtel statt kompakt gebaute Wohnsiedlungen. Heute läuft bei der Raumplanung vieles schief, obwohl es eigentlich schon heute ein Gesetz gibt, das die Bauzonen einschränken sollte. Warum bringt das bisherige Gesetz so wenig? Christian von Burg.
Genug Bauland für 15 Jahre, das soll jede Gemeinde haben. So steht es im Gesetz, nicht im neuen, über das wir am 3. März abstimmen, sondern im alten. Und dieses gilt seit mehr als 30 Jahren. Schon fast ebenso lang ist Lukas Bühlmann der Direktor der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung. Er tönt desillusioniert, wenn man ihn auf die Einhaltung des bisherigen Gesetzes anspricht.
Die Gemeinden haben sehr große Autonomie. Die Kantone möchten ihnen nicht in ihre Arbeit reinreden, lassen sie gewähren halt, genehmigen diese Zonenpläne mit den großen Bauzonen. Und der Bund bei den Richtplänen war lange Zeit eben auch sehr großzügig. Er hat viele kantonale Richtpläne genehmigt, obwohl er eigentlich das auch vom Gesetz her nicht hätte machen dürfen.
Überspitzt gesagt, die Gemeinden machen, was sie wollen, und sie werden dabei von den Kantonen und vom Bund nicht zurückgepfiffen. Das Bundesgericht hingegen hat strenge Urteile gefällt. Es hat Gemeinden, ja ganze Kantone, wie etwa den Kanton Solothurn, dazu gezwungen, zu große Bauzonen wieder zu verkleinern. Lukas Bühlmann bestätigt.
Das sagt das Bundesgericht schon immer, aber es ist halt so, wenn kein Kläger da ist, dann passiert halt nichts.
Tatsächlich haben sich Umweltorganisationen vor Gericht nur selten gegen zu große Bauzonen eingesetzt. Sehr oft hingegen haben Gemeinden für noch mehr Bauland lobbyiert. Für BDP-Ständerat Werner Luginbühl war das früher als Baudirektor des Kantons Bern Alltag.
Das ist natürlich ein ständiger Kampf der kantonalen Behörden mit den lokalen Behörden.
Denn auch wenn die zuständigen Fachleute vom Amt bereits Nein gesagt hätten, habe er als Regierungsrat immer wieder Gespräche führen müssen.
Mit Gemeindepolitikern, mit Grossrätinnen und Grossräten, die großzügige Einzonungen wollten. Und da braucht es ein großes Beharrungsvermögen, um diesen Wünschen nicht immer nachzukommen.
Wer wiedergewählt werden will, darf sich gegenüber den Gemeinden nicht allzu streng verhalten. Wozu das dann im Einzelfall führt, das hat selbst Daniel Müller-Jentsch von der wirtschaftsnahen Denkfabrik Avenir Suisse überrascht. Er hat die Umsetzung der Raumplanung gründlich untersucht und ist etwa auf einen Fall im Glarnerland gestoßen, wo ein Haus illegal außerhalb der Bauzonen gebaut worden war. Einer der extrem seltenen Fälle, wo ein Abriss verfügt wurde, sagt Müller-Jentsch.
Das Bundesgericht hat das entschieden und 10 Jahre später war das Gebäude immer noch nicht abgebrochen.
Noch krasser findet Müller-Jentsch aber den Fall des Kantons Waadt. Im Jahr 2008 schreibt der Kanton im neuen Richtplan, die Bauzonen seien zu groß, zum Teil viel zu groß. Und trotzdem gibt er sich kulant.
Der Kanton sagt, nur wenn ihr doppelt so viel habt, wie nach Bundesrecht erlaubt, dann zwingen wir euch zu handeln und geben euch aber nochmal 10 Jahre Zeit. Und das steht im kantonalen Gesetz drin.
Damit, sagt Müller-Jentsch, sei die Grenze zur Illegalität überschritten.
Das ist eines der Beispiele, auf die wir gestoßen sind, wo wir am Anfang gar nicht sicher waren, ob wir das richtig verstanden hatten, weil das einfach so abstrus war.
Fragt man beim Bund nach, warum er den Kantonen nicht genauer auf die Finger schaut, so heißt es, lange habe der Bund gar keine Sanktionsmöglichkeiten gehabt. Und ja, es habe auch der politische Wille zur Kontrolle gefehlt. Das sagt Daniel Wachter, Leiter der Sektion Nachhaltige Entwicklung beim Bundesamt für Raumplanung.
Das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass es vielleicht gewisse Phasen und Zeiten gegeben hat, wo der Bund eine gewisse Zurückhaltung sich auferlegt hat. Aber diese Zeiten haben natürlich insofern gewandelt, als heute in weiten Kreisen der Bevölkerung ein Unbehagen besteht über die Art und Weise der Raumentwicklung.
Und deshalb jetzt also die Abstimmung am 3. März über ein revidiertes Gesetz, das inhaltlich nicht viel mehr enthält als das alte. Es ist aber griffiger formuliert und soll die Behörden stärker unter Druck setzen, die geltenden Regeln auch einzuhalten.
Bei mir im Studio ist nun der Autor dieses Beitrags, Christian von Burg. Sie haben es soeben gesagt, das neue Gesetz sei griffiger formuliert und bringe mehr Druck auf die Behörden. Da stellt sich mir die Frage, wie denn?
Ja, der entscheidende Punkt liegt in den Übergangsbestimmungen zum revidierten Gesetz. Dort steht, dass die Kantone innerhalb von 5 Jahren zeigen müssen, wie sie ihre Bauzonen redimensionieren wollen. Und wenn sie das nicht tun, dann dürfen sie kein weiteres Land einzonen.
Aber jene Kantone, die jetzt schon zu viel Bauland haben, die dürfte diese Drohung ziemlich kalt lassen.
Ja, da haben Sie recht. Gerade im Kanton Wallis, wo es ja vielerorts Bauland für mehr als 50 Jahre gibt, gerade dort wirkt diese Drohung kaum. Die Umweltverbände sind schon daran, Lösungen zu suchen, wie man in diesen Fällen vorgehen könnte. Sie schlagen vor, die bestehenden Bauzonen in Etappen zu überbauen. So würden die letzten Etappen de facto zumindest vorübergehend ausgezont.
Ihr Beitrag hat es deutlich gezeigt. Der Bund spielt ja seine Kompetenzen schon heute nicht voll aus. Warum sollte das mit dem revidierten Raumplanungsgesetz, über das wir abstimmen am 3. März, plötzlich anders sein?
Ja, das habe ich die Behörden auch gefragt. Sie verweisen auf die präziseren Vorgaben, die das revidierte Gesetz liefert. Und diese klaren Vorgaben, die ließen sich dann auch genauer überprüfen. Zudem will der Bund mit den Kantonen gemeinsame Richtlinien für die Umsetzung des Gesetzes erarbeiten. Das heißt also, Bund und Kantone, die sollen künftig enger zusammenarbeiten. Aber am wichtigsten, denke ich, am wichtigsten wäre bei einem Ja zum Raumplanungsgesetz wohl die politische Rückendeckung, die das für den Bund bedeuten würde. Die Bevölkerung hat ja überraschend Ja gesagt zur Zweitwohnungsinitiative. Zudem gab es ein Ja im Kanton Zürich und eines im Kanton Thurgau, je für griffigere Raumplanungsgesetze. Und falls es jetzt erneut ein Ja gäbe auf nationaler Ebene, dann könnte der Bund wohl kaum die Zügel so schleifen lassen, wie er das früher zum Teil gemacht hat.
Vielen Dank für diese Informationen, für diese Einschätzungen. Inlandredaktor Christian von Burg live im Rendezvous den Mittagsinformationen von Radio SRF. 1:1. Papst Benedikt XVI. Geht und gibt weiter zu reden. Gleich bei uns Pater Eberhard von Gemmingen, Papstkenner, Papstversteher, Papststimme.
Wenn man immer sagt, wenn der Papst doch moderner wäre, würde es der Kirche in Europa besser gehen, dann halte ich das für wahnsinnig oberflächlich.
Warum das denn? Die Begründung im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags, heute mit Christoph Studer.
Auch China kritisiert den Atomtest der nordkoreanischen Führung. Pyongyang müsse sich an seine Verpflichtungen halten, heißt es in Peking. Internationale Konzerne, die dank unterschiedlichem Steuerrecht ihre Abgaben optimieren, sollen stärker an die Kandare genommen werden. Bis kommenden Sommer will die OECD verschiedene Maßnahmen unter die Lupe nehmen. Generika gelten als günstige Alternative zu Originalmedikamenten. Nun zeigt eine Studie, die Generika sind in der Schweiz noch immer doppelt so teuer wie im Ausland. Der Krankenkassenverband fordert rasche Maßnahmen.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.